Detektor FM. Zurück zum Thema.
Patienten werden für hirntot erklärt, obwohl sie es gar nicht sind. Solche Fälle beschreibt die Süddeutsche Zeitung in einer aktuellen Reportage. Das Problem dabei liege bei starken Betäubungsmitteln, die die Patienten erhalten. Die sind laut den Richtlinien der Bundesärztekammer bei der Feststellung des Hirntods zwar nicht erlaubt, dennoch werden Mittel wie Sulfantanil zum Lindern der Schmerzen häufig eingesetzt. Inwiefern der Umgang mit den scheinbar hirntoten Patienten tatsächlich problematisch ist, darüber sprechen wir mit Dr. Frank Logemann. Er ist Transplantationsbeauftragter der Medizinischen Hochschule in Hannover und gerade in der dortigen Notaufnahme im Einsatz. Schönen guten Tag, Dr. Logemann.
Guten Tag.
Ja, Sie selbst sind ja als Anästhesist auch mit Hirntodfällen immer mal wieder konfrontiert. Jetzt wird berichtet, dass man nicht immer zweifelsfrei feststellen kann, ob denn der Hirntod schon eingetreten ist oder nicht. Inwiefern ist das tatsächlich ein Problem im Alltag?
Dass man nicht immer feststellen kann, ob ein Patient schon hirntot und damit verstorben ist oder nicht. Das kommt sicherlich häufig vor auf einer Intensivstation. Wichtig ist nur, dass man die richtigen Konsequenzen in einer Situation daraus zieht.
Nach welchen Kriterien findet man denn heraus, ob der Hirntod schon eingetreten ist oder nicht?
Für die Hirntodkriterien gibt es bei uns in Deutschland nur eine verbindliche Richtlinie. Das ist die Richtlinie der Kammer, die 1997 ins Leben gerufen wurde. Die ist so ein bisschen nochmal revidiert worden, im Laufe der Jahre erweitert worden, aber im Wesentlichen ist das immer noch unsere Richtlinie, nach der wir feststellen, ob ein Patient hirntot ist oder nicht.
Und was genau steht in dieser Richtlinie?
Oh, das ist ein 15-seitiges Papier, schätze ich mal. Und da sind unter anderem ganz klar geklärt, wer überhaupt Hirntod feststellen darf und welche Symptome vorliegen müssen, bevor man sagen kann, dieser Patient ist hirntot und damit verstorben.
Einer dieser Punkte soll ja sein, auch der Einsatz von Beruhigungs- oder Schmerzmitteln. Darunter fällt auch Sulfentanil. Das ist wohl das stärkste Schmerzmittel, das es in Deutschland gibt. Vielleicht können Sie kurz erklären, wie und wo das eingesetzt wird und welche Problematiken das auch mit sich bringt für die Feststellung des Hirntods.
Sulfentanil ist mit Abstand nicht das stärkste Schmerzmittel, was wir einsetzen. Es ist ein Schmerzmittel, was unter anderem auf der Intensivstation oder im OP sehr häufig eingesetzt wird. Das Sulfentanil zeichnet sich dadurch aus, dass es eine sehr kurze Halbwertszeit hat. Das heißt, man verabreicht es und sehr kurze Zeit später ist es schon nicht mehr wirksam. Deshalb wird es sehr oft bei sehr kurzen Operationen eingesetzt, die man schnell steuern muss, wo man also schnelle Wirkung braucht, aber auch schnelle Wirkungslosigkeit.
Jetzt hat die Süddeutsche Zeitung berichtet, dass dieses Mittel Sulfentanil auch das Hirn betäubt und dass das Probleme mit sich bringt. Können Sie denn das aus dem Alltag auch so berichten?
Jedes Opiat, und Sulfentanil ist ein Opiat, führt dazu, dass in unterschiedlichem Maße die Atemfunktion des Körpers beeinträchtigt wird. Das Atemzentrum ist sehr empfindlich auf diese Medikamente. Und das ist beim Sulfentanil auch nicht anders. Allerdings wird dadurch sicherlich nicht unter Garantie verursacht, dass ein Patient, bei dem man den Hirntod feststellt, dass der Patient nicht hirntot ist. Also verursachen tut dieses Medikament an sich eigentlich gar nichts. Die Nebenwirkung, die Atemlosigkeit zum Beispiel oder die Beeinträchtigung der Atmung, die kann, wenn Sulfentanil im Spiel ist, natürlich fehlgedeutet werden. Aber aus diesem Grund muss man, wenn man eine Hirntod durchführt, vorher klären, ob Sulfentanil und andere Schmerzmittel und andere Narkosemittel im Spiel sind oder nicht. Das muss man vorher ganz klar klären.
Das also dann so eine Verfahrensweise. Woran liegt es denn dann trotzdem, dass solche Fälle vorkommen, von denen immer wieder berichtet werden? Also dass ja auch Menschen für Hirntod erklärt werden, die es eben nicht sind, außer an diesem Sulfentanil.
Ich muss Ihnen sagen, dass Patienten als Hirntod erklärt werden im Krankenhaus, sie aber gar nicht hirntot sind. Das ist mir neu. Mir ist kein einziger solcher Fall untergekommen. Wenn die Süddeutsche Zeitung da Beispiel für hat, dann muss ich mal fragen, wo sie die her hat. Und nehmen wir mal an, es gibt wirklich solche Fälle, dann muss man ja immer noch im zweiten Schritt nachfragen, sind denn nach einer solchen zweifelhaften Hirntodfeststellung Organe entnommen worden oder nicht. Und da gibt es auf der ganzen Welt keinen einzigen Fall, bei dem Organe entnommen wurden, obwohl der Hirntod nicht zweifelsfrei frei festgestellt wurde.
Dann kommen wir nochmal auf diese Vorschriften der Bundesärztekammer zurück. Die wurden in dem gleichen Beitrag auch von Ärzten kritisiert als unzureichend, weil unter anderem eben Mittel wie Sufentanyl bei der Feststellung eigentlich verboten sind, in Anführungsstrichen, und das aber weg von der Realität geht. Wie schätzen Sie das ein?
Ich als Anästhesist kenne die Wirkung der Opiate alle sehr genau und vertrete die Auffassung, dass bei einer Hirntodfeststellung zweifelsfrei geklärt sein muss, ob ein Opiat im Spiel ist oder nicht. Zu diesem Zwecke wird an vielen Stellen empfohlen, dass man Medikamentenspiegel misst. Das kann ich nur unterstützen und ich selber habe kein einmal auf diese Hilfe der Medikamentenspiegelmessung im Blut verzichtet.
Sie sagen selber, als Anästhesist sind Sie auch bei solchen Feststellungen dabei, beschäftigen sich damit. Gibt es denn eine Zusatzqualifikation für Ärzte, damit sie eben so etwas zweifelsfrei feststellen können?
Es werden selbstverständlich Qualifikationskurse angeboten. Diese Kurse gibt es seit Jahren. Die kann man sich besuchen und dann auch das Zertifikat vorzeigen. Im Wesentlichen halte ich aber es genauso, wie es auch in der Richtlinie der Bundesärztekammer steht, für erforderlich, dass die Ärzte sehr viel Erfahrung mit dem Umgang dieser Medikamente und ganz besonders im Umgang mit neurologisch geschädigten Patienten haben.
Und haben Sie das in allen Fällen? Wie ist das aus Ihrer Erfahrung? Ist das immer so gegeben?
Ich kenne nicht alle Ärzte, die Hirntoduntersuchungen durchführen. Alle, die ich kenne, sind äußerst qualifiziert und ich glaube, es gibt nichts Genaueres als diese Untersuchung, wenn wir sie in der Klinik durchführen.
Und die Vorschriften der Bundesärztekammer, dahingehend halten Sie die für ausreichend?
Die Richtlinien der Bundesärztekammer richten sich nach dem Transplantationsgesetz. Die halte ich für sehr ausreichend, um zu entscheiden, liegt der Hirntod vor oder nicht. Man muss dann aber auch sehr penibel damit umgehen. Das ist die Grundvoraussetzung. Die besten Vorschriften helfen nicht, wenn man nicht nach ihnen vorgeht.
Das sagt Dr. Frank Logemann, Transplantationsbeauftragter der Medizinischen Hochschule in Hannover. Und wir haben über den Hirntod, die dazugehörigen Richtlinien und die Umsetzung im Alltag der Ärzte gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Logemann.
Ich danke Ihnen.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.